So. Boah, das ist wirklich, also jedes Jugendfoto, das wir beide voneinander haben, kann nicht schlimmer sein als das.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Ey, Digga, wart ihr wart Freunde, oder? Scheiße.
Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures geliebten Qualitätspodcasts Bratwurst und Baklava. Ich begrüße meinen Kumpel Özcan Kosa.
Yo, ladies and gentlemen, back in the hood. What's up?
Bist du back to Germany?
Yeah, Mann. Ich bin endlich wieder in Deutschland.
Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland.
Aber das ist schon krass, gell? Dass dieses Lied, das ist einem voll im Kopf geblieben.
Ja, Alter, das ist wirklich schlimm. Das ist über 20 Jahre alt. Ich erinnere mich noch dran. Ja. Diese ganz großen TV-Total-Momente, die man nicht vergessen hat. Dieter Bürgi, der Lochfraß, die Apfelringe-Frau, Maschendrahtzaun. Reinhard von ohne Scheiß, Reinhard Remford von Alliteration am Arsch hat mir mal ein Foto von sich geschickt, wo er original aussieht, also so in seiner Teenagerzeit, wie die Maschendrahtzaun-Frau. Das ist wirklich, wirklich sehr, es ist bitter. Und deswegen schicke ich dir das jetzt. Warte mal kurz. Das teile ich aber. Du kriegst jetzt ein Foto von Reidi, wie Reidi mal aussah. Das ist wirklich da, das wird dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich ihn finde. Wo ist er? Der sah original aus wie Regina Ziegler, die Maschendrahtzaunfrau. Oh Gott, jetzt finde ich es nicht. Es gibt ja nicht. Es gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn man was schicken will und dann aus seinem Handy rumsucht und dann findet man das nicht.
Hast du so Ordner auf deinem Handy, dass du immer alle Bilder findest oder findest du die einfach?
Ich finde die einfach nicht. Genauso wie du es gerade. Ich finde die einfach nicht. Habe ich nicht. Ich habe 58.000 Fotos auf meinem Handy. Wobei ich glaube, dass viele davon nicht mehr, also die sind dann schon in der Cloud und nicht auf dem Handy gespeichert. Aber grundsätzlich habe ich 58.000 Fotos und es ist nicht so leicht, die zu sortieren. Gar nicht leicht eigentlich. Mache ich auch nicht. Also
ich blick da gar nichts mehr. Also ich kenne so Leute, die sagen so, hey, da und da. Und dann finden die das Bild sofort. Ich weiß auch nicht, wie die es machen. Entweder haben die mega Gedächtnis oder, ja, keine Ahnung. Also ich bin da voll verpeilt.
Ich habe dieses Handy um die Zeit herum bekommen, als meine Mama so krank war. Und ich habe die ersten Bilder auf diesem Telefon sind halt von ihr, so, ne? Also Krankenbilder, so, also als ihr schon nicht gut ging. Und immer wenn ich die Fotos durchsuche und nach oben gehe, ist das halt das Erste, was ich sehe, so. Und ich habe meine Frau jetzt schon mal gebeten, ob sie das nicht mal irgendwie verschieben kann. Nicht weil ich meine Mutter nicht sehen will, aber weil diese Erinnerung daran bei so einem Bild auf einmal immer komplett präsent ist, dann, weißt du. Das kann ich irgendwie nicht. Also das ist irgendwie so ein bisschen wie so was Vergiftetes. So irgendwie. Ich möchte ich möchte so nicht an sie denken, sondern anders. Ne? Und das ist immer so, dass ich bei dem Handy irgendwie, weiß ich nicht, muss, aber ich kann es nicht selber machen. Also ich kann jetzt nicht selber einen Ordner machen, die Fotos da reinschieben. Oh ja, hier ist es. Hier ist es. Ich schick's dir. So, halt dich bereit. Reinhard Remford als, ich würde sagen, junge Maschendrahtzahnfrau. So. Boah, das ist wirklich, also jedes Jugendfoto, das wir beide voneinander haben, kann nicht schlimmer sein als das.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Ey, Digga, ihr wart Freunde, oder?
Bis jetzt gerade.
Scheiße. Nein, wart ihr auch zusammen auf der Schule?
Nee. Wir kennen uns doch erst seit 8, 9 Jahren. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben uns erst kennengelernt für eine Fernsehsendung, durch Zufall. Fürs ZDF haben wir eine Fernsehsendung zusammen gemacht. Und wir waren nicht auf einer Schule. Wir sind aber, ungelogen, durch Zufall, vielleicht 2 Kilometer entfernt voneinander aufgewachsen. Deswegen kennen wir die gleichen Orte und so. Wir haben uns nie gesehen davor. Aber Bild ist schlimm, ne? Er sieht wirklich aus, als wenn er sich gleich eine Gitarre nimmt und Maschendrahtzaun singen würde.
Digga, was für Maschendrahtzaun. Morok, ich habe das gleiche Gefühl wie bei euch. Also waren die Eltern, haben die auf, keine Ahnung, gibt's da so einen Katalog, weißt du, wo oder so eine Gebrauchsanweisung, wo draufsteht, wie mache ich meinem Kind das Leben schwer? Digga, das ist ja so richtig... Das ist so. Also, das ist nicht falsch verstehen. Also, nicht, nein, ich, guck mal, jeder Mensch wird so geschaffen, wie er erschaffen wird, okay? Der eine sagt Gott erschafft, der andere sagt die Natur, okay. Da können wir nichts machen. Aber Moro, was ist für eine Frisur? Warum diese Brille? Warum haben die das so gemacht mit dem? Weißt du?
Ich weiß auch nicht.
Warum
ich glaube,
diese Klamotten?
Die haben fünf Kinder.
Der Arme.
Gehabt, so.
Alter, was habt ihr durchgemacht? Ich guck so an und ich werde sofort der kleine Özcan, der 12 war, und sag so: Hey, komm mal her, du Depp.
Also du würdest uns theoretisch heute noch dissen, wenn du uns auf der Straße treffen würdest. Damals auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Es triggert immer noch ein bisschen das Mobber-Gen in dir. Du musst es, ein bisschen muss es raus.
Auf jeden Fall. Ein bisschen Elektroschocker wäre, also ist auf jeden Fall drin.
Ja, wir hatten, also du hast, es gibt ja nur sehr wenige Menschen, die das Glück haben, ihr ganzes Leben lang gut auszusehen. Also es gibt zum Beispiel Bilder von Brad Pitt als Kind und als Teenager. Und Brad Pitt, dieser Bastard, war halt einfach schon immer so der schönste Mensch der Welt. Der war schon als Kind schön.
Aber
als
George Clooney.
Schön.
George Clooney war richtig hässlich.
Ja, das stimmt. Er hatte auch einen schlimmen Style. Aber George Clooney ist älter als die meisten. Ja, wohl, stimmt gar nicht. Brad Pitt ist ja auch schon über 50. Stimmt, ich habe dieses Bild von George Clooney auch mal gesehen mit der Topfrisur und der Brille, ne? So mit so 12, 13. Und es gibt eine Story, wo war das nochmal? Ich glaube, bei Wer weiß denn sowas, wo ich letztens war, wurde das gefragt, ich wusste es aber nicht. Matthew McConaughey, kennst du ja, ne? Hier Matthew McConaughey, ne? Der durchtrainierte Schauspieler, der auch so Texaner ist, bla bla, und über 50 und trotzdem immer noch total Masse. Und dessen Mutter hat wohl mal irgend so eine Pickelcreme-Firma verklagt mit der Argumentation, ihr Sohn wäre entstellt worden von dieser Creme. Und die hat die Klage verloren, weil die Anwälte der Pickelcreme-Firma nachweisen konnten, dass der Sohn schon während der Teenagerzeit oder während er in der Schule war, der schönste Junge der Schule war. Er hatte sogar einen Preis bekommen als der schönste Junge der Schule. Ich meine, allein, dass es solche Preise gibt, ne? Erinnerst du dich noch du hast ja kein Abi gemacht, aber hattet ihr so ein Jahrbuch, wo sowas drin stand, so mit der Schönste, der Witzigste?
Ja, also wir hatten so ein, aber am Ende der Realschule, nee. Ich weiß, was du meinst, so ein, das hatten wir in der 4. Klasse, als wir mit der Grundschule fertig waren, haben wir sowas gemacht, aber...
Das Abi-Heft. Bei uns war es das Abi-Heft. Das ist dann so, da tust du so, als müsstest du eine Spiegelausgabe zusammenstellen. Dabei ist es natürlich totaler Bullshit und dann macht man das Abi-Heft fertig. Ich habe meins noch hier und ich bin mit 67% Mr. Labertasche geworden. Also ich meine, ich war für einen Podcast nur wirklich prädestiniert. 67% durchgesetzt gegen alle andere. Dann war ich noch Mr. Beleidigt mit 34%.
Was Mr. Beleidigt? Ach so, und dann beleidigt. Wählen die Leute und dann wird
dann
das prozentual
wählen die Leute,
aus.
Dann wählen die Leute, genau. Dann wählen die Leute.
Das ist cool.
Bei den wichtigen Kategorien, nein, das ist gar nicht so cool. Es gibt ja die coolen Kategorien wie Mr. Party, Mr. Attraktiv und dann gibt's halt Mr. Beleidigt und Mr. Labertasche. Und das sind so die Arschloch-Kategorien. Da will man gar nicht gewinnen, verstehst du? Ich habe den Preis noch nicht angenommen.
Wer war,
ich bin nicht zur Preisverleihung.
Und wer hat die Kategorie Geburt gewonnen?
Mr. Geburt? Wie Mr. Geburt? Wer am meisten geboren worden ist? Oder?
Nein, das ist so schön. Wer die Mr. Geburt? Hey, aber der war doch gut, Alter.
Ja, der war schon. Also ich schreibe ihn jetzt fürs Programm auf. Vielen Dank, der war wirklich sehr gut. Nein, aber diese Abi-Zeitung, das war auf jeden Fall ein Ding. Das musste man damals machen. Das war bei uns auch richtig dick, so über 150 Seiten. Und das Einzige, wofür das heute noch ganz cool ist, ist, dass du reingucken kannst und durchblätterst und halt alle Schüler... Guck mal, denk mal an deine Schulzeit so. Wenn du realistisch bist, 70% hast du vergessen. 70% weißt du nicht mehr, wer das war. Aus deiner Klasse vielleicht noch so, die kennst du größtenteils noch. Aber die anderen Klassen komplett
vergessen. Aus der Schule, ja. Also aus der Schule habe ich viele auf jeden Fall vergessen. Lustigerweise war ich letztens beim Friseur und
warum das denn? Jetzt,
was heißt, ja, du weißt doch, der hat mir die Brusthaare geschnitten.
Ja, ich
gehe nur noch wegen meinen Brusthaaren zum Friseur.
Für oben muss er nicht mehr viel machen. Da geht er einmal mit dem Handtuch drüber. Dann sagt er hier, für acht
maximal.
Haare nehme ich kein Geld, Bruder.
Bruder, das ist dann für den, das ist so, Guck mal, du kannst doch beim Friseur immer so diese Tippbox, diese Spendenbox. Mhm. Und das macht man für Leute, die keine Haare haben. Weißt du, dass er dann sagt, wenn ich dann hingehe, dann sagt er, komm, das passt, das geht aufs Haus. Deswegen haben die das
da. Da drückst du da so 50 Cent rein für deine 8 Haare.
Ja, genau. Sowas wie Rotes Kreuz.
Und was war beim Friseur? Du hast jemanden getroffen? Oder?
Nee, ich habe jemanden getroffen von der Schule, von früher. Also die war aber 2 Klassen über mir. Fand ich aber sehr interessant, Alter, weil das ist ja auch schon, boah. Also als sie von der Schule halt abgegangen ist, ist ja jetzt auch schon 25 Jahre her. Aber dann kam halt wieder so ein paar Sachen hoch, wo man gesagt hat, ah krass, und dann halt wieder über Lehrer geredet und wer bei ihr in der Klasse war. Und dann kam so ein bisschen Erinnerung hoch, fand ich schon schön. Also hatte ich, ja, man trifft ja sehr selten noch Leute, weil wir jetzt auch komplett aus dem, sag ich jetzt mal, aus unserer Hood gerissen sind. Weißt du, ich glaube, würde ich noch hier leben oder halt in Stuttgart noch leben, weil im Dorf, da wo ich groß geworden bin, ich glaube, dann hat man immer wieder mal so Überschneidungen, dass man jemanden sieht oder irgendwo zufällig trifft. Aber dadurch, dass ich halt den Beruf habe, wo ich immer halt unterwegs bin und dann halt auch komplett weggezogen bin, ist sehr selten.
Also mich hat letztens jemand angeschrieben, wo ich wirklich die Abi-Zeitung rausholen musste und ihn wirklich dann nachschlagen musste, weil selbst nach seiner Beschreibung in der E-Mail und seiner Bezeugung, dass wir uns schon lange, lange kennen und damals und so, wusste ich nicht, wer es ist. Der Name sagte mir nichts mehr und den Typen gab es wirklich. Also weißt du, ich habe ihn ja dann gefunden so und dann habe ich mich auch erinnert. Aber es ist halt 20 Jahre her und manche, das ist ja total unterschiedlich, wie die Menschen in Erinnerung bleiben. Manche Menschen bleiben dir super präsent in Erinnerung und manche vergisst du einfach komplett. Und das ist dann noch nicht mal wertend, also der war kein Arschloch oder so, ich habe den einfach nur vergessen. Ich kann dir nicht sagen, warum, ich kann dir den Grund dafür gar nicht nennen, nichts Negatives, der hat mir nichts getan, ich habe ihn einfach nur komplett vergessen.
Ja, ich glaube halt auch, es gibt halt gewisse Menschen, die haben halt für dich so eine Bedeutungslosigkeit, also ein bisschen. Nicht im negativen Sinn, aber du hattest halt keine Erlebnisse mit denen, du hast mit denen keine Assoziation oder die hatten nicht gewisse Merkmale, über die du auch in deiner Freizeit nachgedacht hast. Ich hatte zum Beispiel einen Typen bei mir in der Klasse, ein Italiener, der hatte keine Haare auf der Brust, aber Digga, der hatte die behaartesten Arme und Beine auf der ganzen Welt. Würde der seine Arm- und Beinhaare spenden, hättest du 1,8 Millionen Menschen Haare einpflanzen können im Kopf. Ey, Digga, das war so dicht, das war so übel.
Oh, wer ruft dich denn da an?
Jetzt ruft einer an.
Oh. Das Finanzamt.
Ja, immer wieder jemand mit FaceTime-Video. Ich versteh's nicht, Alter.
Übergriffig.
Nein, das ist so immer so, Morok, warum rufst du um 10 Uhr morgens?
Nein, warum rufst du überhaupt mit FaceTime-Video an? Warum? Ja. Ich habe dich noch nie mit FaceTime-Video angerufen. Ich will überhaupt keine Leute sehen. Ich habe gestern noch getweetet, jemanden unangekündigt vor der Tür stehen und besuchen ist wie jemandem in den Briefkasten scheißen. Das macht man nicht. Ja. Ich meine, du hast ja letztens erzählt von der Kultur in der Türkei und so, dass es da komplett normal ist, dass die Nachbarn einfach vor der Tür stehen. Ja. Und ne, dass auch ungefragt, so uneingeladen, einfach mal vorbeikommen für 4-5 Stunden. Da bin ich sowas von deutsch, ne? Also ich finde, ich mache natürlich auf, wenn ein Freund vor der Tür steht, aber ist nur ein paar Mal
Was für eine deutsche Aussage war das gerade? Ich mache natürlich auf, wenn ein Freund vor der Tür steht, ja.
Aber und, es kommt auch auf die Uhrzeit an.
Und ja, aber warum ist das so?
Boah, das ich hasse bei Deutschen, das ist so übergriffig, ey.
Jetzt, ich weiß, einige hören jetzt wieder zu und sagen, ja, Klischee, wenn ich sage bei euch Deutschen, aber das ist oft so, Alter, weil bei Deutschen ist halt so, es gibt halt diese Regeln, weißt du, es gibt halt diese
Sie
Regeln,
regelst,
so,
also
nein, ich genau. habe jetzt Freizeit und das ist für mich jetzt heilig und dass du jetzt einfach hierher kommst, ist einfach nicht, das ist nicht in Ordnung, wirklich, also ist jetzt cool, wir können jetzt, wenn du magst, ein Bier trinken und dann gehst du aber wieder, dann gehst du.
Also da gibt's, das hat nichts mit Regeln zu tun. Das ist eine grundsätzliche, finde ich, menschliche, oder nennen wir es mal so eine Art...
Menschliche?
Hör zu, also ganz einfach. Jeder Mensch, der mit mir befreundet ist, ist mir grundsätzlich immer willkommen, wenn ein Problem besteht. Also wenn mein bester Freund vor der Tür steht, seine Alte hat ihn verlassen und er ist in Tränen aufgelöst, dann kann er hier einziehen für Wochen, ist kein Problem. Aber der ganz normale, ich besuche dich als Überraschungsbesuch, das finde ich super ätzend. Also einfach
was
nur aus dem Kästchen.
Fuck you. Okay, ein Kumpel, dem seine Freundin, seine Frau oder Freundin verlassen hat, kann bei Wochen bei dir einziehen. Halsmaul. Du würdest nach so 2-3 Tagen sagen, so, du hättest, ich kenn dich, Alter. Du würdest dann so dein Handy in der Hand halten, während du mit deinem Kumpel im Wohnzimmer sitzt. Und dann würdest du so tun, als würdest du irgendwie surfen. Und dann würdest du sagen, so, ah krass, Booking.com, das habe ich gar nicht gekannt.
Wow, die haben ja gerade Angebote so, in Köln.
Hä? Ja, echt, dass Hotels so günstig sind, das hätte ich nicht gedacht. Und es dann würdest du als nächstes
viele andere Hotelanbieter.
Ja, aber du würdest dann so, und dann würdest du sagen so, ah krass, ja gut, okay, aber 40 Euro, 50 Euro für so ein Hotel, das hat ja jetzt auch nicht jeder, wenn man länger ins Hotel muss. Und dann würdest du sagen, ah krass, bei Check24 kriegt man ganz günstig Kredite.
Also ich habe dieses Beispiel mit dem Freund, der bei uns einziehen musste, wegen eines Verlassenwerdens durchaus gebracht, weil es genau das schon gab. Also ich hatte diese Situation schon und das ist auch gar kein Problem. Ja, das ist gar kein Problem, aber dieses überraschend vor der Tür stehen mit, ha, ich wollte mal auf ein Käffchen, das ist so übergriffig, weil, verstehst du, die Bude ist nicht aufgeräumt. Man fühlt sich unwohl, wenn man jemanden reinlassen muss und man fühlt sich in der eigenen Wohnung nicht so, als wenn man die zeigen möchte, weißt du? Also es gibt ja einfach, man ist selber nicht fertig gemacht. Gut, das ist jetzt bei mir nicht so, dass ich mir jetzt morgen mein Make-up auflegen muss und der Concealer noch nicht sitzt oder so. Aber ich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich da in einem zerrissenen T-Shirt rumsitze und noch ungeduscht bin. Und ich finde dieses, das ist aber wirklich, glaube ich, kulturell so ein Ding. Weil es war gestern, als ich das getweetet habe, komplett so, dass die Deutschen die Kartoffeln alle drunter schrieben, ja, schlimmste Sache ever. Und die, die du als Kanacken bezeichnen würdest, die ja mir jetzt auch folgen, alle schrieben so, ey Bruder, ey, einfach überraschend vor der Tür stehen, wo ist das Problem? Das ist wirklich so ein Kulturding. Also ich glaube, dass das,
boah,
das
ist in ey, unserer du Kultur bist geht so das gar gerissen. Nicht. Du bist rhetorisch so gut, Basti, was du gerade gesagt hast. Die Deutschen haben drunter geschrieben, so und so. Und die Menschen, die du selbst als Kanacken bezeichnen würdest, die mir inzwischen jetzt auch folgen, verstehst du? Guck mal, wie du eigentlich durch die Blume zu allen Kanacken gesagt hast. Aber dich da ganz fein rausgemacht hast. Ja, nicht das schlecht, ist gut. Oder? Nein, aber Digga, ich sag's mal, Höflichkeit, ja. Man lässt die aus Höflichkeit rein, aber was glaubst du, wie viele Kanaken es gibt? Klar, einige sagen jetzt, was, aber ich würde auch sagen so, ey Digga, alles cool, aber ich habe jetzt mal ein paar Stunden frei und die würde ich gerne mal alleine verbringen.
Das würdest du doch nie sagen, oder?
Das sagt nein, man aber ja man denkt sich, das meine ich
man
ja.
Man denkt sich das, ja.
Das ist ja, dass man denkt sich das, klar.
Nein, aber glaub, guck mal, das ist doch dieses klassische, du lässt jemanden in deine Räume rein. Das hier ist meine Wohnung, das ist ja nicht mein Jugendzimmer oder so. Weißt du, als ich 16 war, war es mir scheißegal. Weißt du, mit meinem verdreckten Scheißzimmer. Das hier ist meine Wohnung. Ich möchte gerne, dass wenn Leute hier hinkommen, diese Wohnung in einem Zustand ist, dass ich sage, hey, kommt rein, seid mir willkommen. Ich muss mich nicht schämen, wie es hier aussieht.
So. Das ist bei mir immer aufgeräumt. Das ist bei mir nicht das Problem.
Das stimmt. Ich habe mal mit dir FaceTime oder Zoom-Konferenz gemacht und bei dir sieht alles aus wie geleckt. Ich finde, du hast ja so ein paar Arbeiter von den Stadien in Katar, die einschicken. Du leckst
es
alles sauber.
Es ist geleckt. Also ich habe wirklich eine Reinigungsfirma, die heißt Lecco Mio. Und die kommt und die leckt einfach alles ab.
Die gehen richtig mit der Zunge da drüber.
Die gehen diese, hier ist noch ein bisschen.
Stell dir mal vor, so ein Fetischladen, so, die, wir lecken ihre Wohnung sauber. Und dann kommst du so hoch und sagst, Entschuldigung, haben Sie die Toilette gesehen, die Brille, was ist das? Und dann kommt er so, ja, okay, sorry. Aber macht er sich vorher noch so ein bisschen Mr. Proper in den Mund, damit das auch, dann ist es hygienischer,
Und so während dem Essen, du so, oh, da ist Marmelade auf meine Hose.
Nein, ich finde, ich mag das nicht, wenn Leute einfach vor der Tür stehen. Der klassische Satz, den ich immer sage und der immer gelogen ist, also wenn Freunde uns besuchen und sagen wir mal, sich so 2 Stunden vorher angekündigt haben und wir dann 2 Stunden lang völlig irre die Wohnung putzen, damit die halbwegs geht, damit man sich nicht komplett in Grund und Boden schämen muss. ist dann, wenn die dann reinkommen, ah, sorry, wir hatten keine Zeit mehr aufzuräumen. Was natürlich komplett gelogen ist, weil wir die letzten 2 Stunden nichts anderes gemacht haben, als aufzuräumen. Aber diese mittlere Dreckigkeit, die wir jetzt gerade in der Wohnung haben, die reicht schon, dass sie uns abnehmen, dass wir nichts gemacht haben. Das finde ich sehr gut.
Aber das ist schon bemerkenswert. Also wenn du deine Wohnung so 2 Stunden lang putzt und die dann noch in einem Zustand ist, dass du sagen musst, sorry, wir hatten keine Zeit aufzuräumen. Wow. Es ist
eine Frage der Größe, weißt du, verstehst du? Ich meine, ich habe ja, du kennst ja den Buckingham Palace der Queen, ne? Also dieses Gebäude in der Mitte von London.
Ja,
und
ja.
Das musst du jetzt flächentechnisch auf meine Wohnung übersetzen. Ich habe ja einen eigenen Stadtteil in Köln, Bielendorf, ne? Also Bielendorf, Köln-Bielendorf. Das ist neben Bilderstöckchen und da wohne ich halt alleine. Ich habe alle Häuser gekauft und mit so Zwischentüren verbunden. Und Schön. Deswegen ist es sehr schwierig.
Wie in den Favelas.
Ein bisschen wie in den Favelas, genau. Ja, aber ohne die Crack-Dealer mit dem Criminal und das Auge tätowiert, die habe ich hier nicht.
Ja.
Und ich wohne einfach ganz alleine mit meiner Frau in Bielendorf. Und wir machen es einfach schön, ist ganz lustig, wenn man so spazieren geht. Problem ist, das Personal habe ich halt auch rausgeworfen, das heißt, ich muss alles selber machen. Im Supermarkt bin ich der einzige Mitarbeiter, beim Bäcker bin ich auch. Also ich backe morgens, um gleichzeitig mich selber zu bedienen, das ist schwierig. Aber es bringt meinen Tag auch ein bisschen Struktur rein, wenn ich so ein bisschen Aufgaben habe, weißt du?
Und falls ihr euch jetzt fragt, wo Bielendorf ist, wenn ihr in Köln am Bahnhof aussteigt und dann links am Breslauer Platz hochläuft, ja, da sind ja die ganzen Penner. Und dort an der Ecke ist so ein richtig großer Scheißhaufen, okay? Da ist so ein ganz kleines Schild daneben, da steht Bielendorf. Und da lebt Basti.
Das ist mein
Aber jetzt mal Basti. Bielendorf. Jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, Digga. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor.
Ja.
Okay?
Ja.
Aber du bist halt eine Kartoffel, weil du zu geizig bist. Warum holst du dir nicht eine Haushälterin, Alter?
Haushälterin? Ja, weißt, weil ich anders als du, weißt du, du siehst ja aus wie Berlin aus Haus des Geldes. Ich kann mir gut vorstellen, wie du so eine sympathische Name namens Juanita hast, die durch deine Wohnung läuft und du dann den ganzen Tag wie so eine Art SS-Offizier hinterherläufst und sagst, ich sehe da noch was auf dem Boden. Eine Haushälterin?
Haushälterin.
Hast du eine Haushälterin?
Jemand, der kommt zum Putzen?
Nee, aber hast du eine Haus... Also du hast ja nicht jemanden, der jeden Tag die ganze Zeit da ist und... Keine Ahnung, was machen Haushälter? Die hält dein...
Die kocht, die putzt, die räumt die Sachen auf, die bügelt.
Ach, du hast dir so einen kleinen Inder von der Baustelle in Katar kommen lassen, oder?
Aber interessanterweise ist, wenn ich immer sage Haushälterin, redest du immer von Indern oder von Lateinamerikanern. Machen das Deutsche nicht, Basti?
Nein. Wir sind.
Leute, seht ihr, es kommt raus. Man muss es nur rauskitzeln.
Zwischendurch kommt es immer wieder raus. Ich muss meinen rechten Arm runterbinden. Das ist schlimm. Nein, natürlich machen das Deutsche auch. Wir hatten früher eine Reinigungskraft, die war auch Deutsche, also Putzfrau. Oder wie man auch sagt in deutschen Kreisen, die Putzperle. Das ist so eine Mischung aus abschätzig und wertschätzen. Das ist die beste Mischung aus
abschätzig. Wann hattest du die Putzfrau?
Bis letztes Jahr. Die konnte aber nicht.
Okay, jetzt nochmal ganz kurz an unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Finanzamt arbeiten. Vielleicht solltet ihr mal in der Buchhaltung nachgucken.
Okay, jetzt wollen wir diesen Part des Podcasts bitte kurz streichen. Das ist auch alles verjährt und natürlich wurde das war ehrenamtlich, die hat das ehrenamtlich gemacht, verstehst du?
Es war jemand aus der Familie, ja.
Es war jemand aus der Familie, ne, die einäugige, bucklige Ute, die haben wir in der Familie und die macht das gerne, die freut sich, wenn sie mal durchwischen darf. Nein, ich bin auch habe ich dir das nie erzählt? Ich bin super scheiße in sowas. Also ich bin in Anführungszeichen der schlechteste Arbeitgeber, den man nur haben kann.
Ja, aber warum denn?
Weil ich überhaupt gar nicht, null Kommandos geben kann. Und Kommandos ist jetzt der falsche Begriff. Ich kann auch nicht kritisieren. Ich kann es nicht. Also wir hatten eine Reinigungskraft in unserer zweiten gemeinsamen Wohnung. Und meine Frau war von vornherein etwas vorbehaltig. Also sie sagte, ich weiß nicht, also irgendwie, die macht mir nicht so einen dollen Eindruck, so als so menschlich einfach. Ne? Also so, ist ja ein Vertrauensding, dass du jemanden in deine Wohnung
lässt. Absolut, absolut, ja.
Und ich sag mal so, ich war zu der Zeit halt Autor und nicht Comedian und war deswegen den ganzen Tag zu Hause und habe geschrieben. Und die hat schon relativ schnell, wie bei Kindern, gecheckt. Ne, du kennst das ja bei Kindern so, dass das Kinder checken, wer gibt mehr nach, Mama oder Papa. Und die hat schnell gecheckt, dass in unserer Beziehung ich definitiv der bin, der schneller nachgibt. Erstens bei meiner Frau für Arbeit, aber selbst wenn sie da gewesen wäre, ich bin immer der, zu dem man kommen muss. Und dann sagte die Putzfrau zu mir, wir wohnten da im zweiten Stock, sie hätte nicht mehr so Bock runterzulaufen, weil wir keinen Balkon haben. Sie würde jetzt gerne beim Putzen rauchen. Und ich habe gesagt, okay, aber vielleicht nicht mehr als 4 Zigaretten. Und dann hat sie halt...
In deiner Wohnung?
Hat sie während des Staubsaugens geraucht und hat vor den Staubsauger geascht und hat den immer hat die Asche immer also von unserem Boden weggesaugt.
Und was?
Dann kam meine Frau nach Hause. Und sah halt unsere Putzfrau, die es sich mittlerweile gemütlich gemacht hatte. Ich hatte ihr auch Kuchen gemacht und so und Kaffee. Und ich saß halt in meinem Zimmer, damit ich sie nicht störe. Und meine Frau kam in mein Zimmer und sagte, die Putzfrau hat gerade raucht in unserem Wohnzimmer und hat gerade auf unseren Teppich geascht. Und dann habe ich sie gefragt, hat sie es denn weggestaubsaugt? Und dann sagte meine Frau, bist du komplett geistig behindert?
Oh mein, das ist nicht dein Bass, ist das dein Ernst jetzt?
Das ist mein Ernst. Ich bin der schlechteste Arbeitgeber der Welt. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht.
Ich muss immer meine Frau holen.
Ja, ich weiß.
Ich krieg gerade schweißige Hände vor Wut. Erstens, okay, deine, ich sag's mal so, du hast kein Durchsetzungsvermögen vielleicht bei sowas.
Nee.
Ja, aber die, dass die so dreist war, das ist viel schlimmer. Also ich finde jetzt deine Art, dass du für dich nicht getraut hast, weil es gibt oft Menschen, dass man sich gewisse Sachen nicht traut zu sagen. Vor allem, weil wenn dein Gegenüber sehr dominant ist oder einfach dreist, das ist ja unverschämt, was sie gemacht hat, dass sie allein schon so eine Frage stellt, dass sie zu dir kommt und sagt, oder so eine Aussage trifft, ich habe keinen Bock mehr runterzulaufen, ist zu anstrengend, ich würde gern hier in der Wohnung rauchen. Verstehst du? Allein nur dieser Moment. Und du bist so überfordert und jetzt kommt wieder dieser Punkt, diese Übersprungshandlung, dass man dann einfach sagt, es wird mir zu stressig, ja mach halt. Verstehst du? Weil dieses, in deinem Kopf ist halt dieses und dann, du willst einfach dort nur weg. Und das Einzige, was dir dazu verhilft, ist ja zu sagen. Weil nein, hast du Angst, dass es noch Konsequenzen hat. Und ja, bei ja weißt du, was passiert.
Ich kann es nicht. Ich wäre der schlechteste Arbeitgeber. Wenn ich eine Firma hätte und ein Mitarbeiter würde zu mir kommen und würde sagen, hör mal zu, 40-Stunden-Woche finde ich doof. Ich komme jetzt nur 20 Stunden und du zahlst mir trotzdem das Geld, dann würde ich sagen, ja gut. Ich bin einfach gefickt. Ich kann einfach Leuten keine Kommandos geben. Ich will das auch gar nicht. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, das ist ja kein Kommando, zur Putzfrau zu sagen, bitte asch nicht auf unseren Teppich mit deiner Zigarette, die du gegen unseren Willen in unserer Wohnung rauchst. Aber ich will einfach, wenn bei mir zum Beispiel jemand sauber macht, ist meine erste Frage auch immer, möchtest du einen Kaffee? Und dann sagt meine Frau immer, hallo, du hast den schon auf der Türschwelle, den Kaffee fertig gemacht. Und ich sage, ja, aber die arbeiten
aber
das auch
hier. Aber das ist was anderes. Also da bin ich voll und ganz bei dir.
Ja,
also
aber bei mir steigert sich das. Ja. Eine halbe Stunde später kommen Schweineöhrchen oder Nussecken. Die habe ich immer im Schrank, wenn wir Leute hier haben, die hier arbeiten. Dann stelle ich immer Nusseckchen oder Schweineöhrchen hin. Wirklich, ist kein Witz. Das ist jetzt kein Scherz. Sagt meine Frau immer, lass die Leute doch erstmal da ankommen, also die sind doch hier zum Arbeiten, die sind doch jetzt nicht, du gehst doch auch nicht in eine Firma und arbeitest da im Büro und nach 10 Minuten kommt der Chef rein und stellt dir Schweineöhrchen, das macht man doch einfach nicht. Und ich sage, ja, aber das ist doch auch ein Scheißjob, die müssen meine Toilette putzen. Die sagen, ja, aber das ist doch deren Job, also die machen das ja freiwillig, du hast ja niemanden von der Straße geholt und mit vorgehaltener Waffe in unsere Wohnung gebracht und gesagt, putz mein Klo. Sondern es sind ja Leute, die du in dem Zweifelsfall daran angeworben hast und gesagt hast, unsere Wohnung muss gereinigt werden, dazu gehört halt auch die Toilette. Aber ich habe also ein schlechtes Gewissen.
Ich sag's mal so, wir hatten jetzt in der Türkei eine Haushälterin, oder wir haben dort eine Haushälterin, die kommt dreimal die Woche und macht alles. Also die kommt morgens und macht Frühstück für alle, dann frühstückt man zusammen, aber sie sitzt dann auch am Tisch. Also diese Haushälterin ist dann wie so ein Teil der Family, so gesehen, weißt du? Die wird halt
bei
auch
dir jetzt? Oder in
genau, bei, also in der Türkei, in der Türkei. Ich war jetzt in der Türkei.
Okay.
Und die macht dann Essen, die sitzt mit uns am Tisch. War für mich auch sehr strange, ehrlich gesagt. Und aber die bügelt, die bleibt dann wirklich bis 17 Uhr. Also sie macht auch Mittagessen, dann sitzt man auch da nochmal zusammen und putzt, räumt auf und das macht die halt dreimal die Woche. Für mich war das halt am Anfang auch komisch, weil ich das von hier nicht kenne. Weißt du, zumal, oh, jetzt kommt gleich die Polizei bei Basti rein, Alter. Die so, weil du das vorhin gesagt hast mit der Putzkraft. Nein, nein, Finanzamt, weißt du, und die sind so, stürmt das Haus.
GfG neu, feuert hier schon Senfgas durchs Fenster.
Ja, Scheiße. Mann, Alter, übel, übel. Aber nee, aber es war halt eine krasse Erfahrung, Digga. Das war halt, ja, das ist ein Mensch, so
aber
wie du sagst.
Aber keine Verwandte, sondern einfach
nein, 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 nein,
eine
das
Angestellte.
Ist wirklich, genau, die Nachbarn von meinen Eltern sind, ist eine Richterin und oder Oberstaatsanwalt. Und die hat bei denen geputzt und dann hat halt meine Mutter gefragt oder dann hat die halt meine Mutter angesprochen, so hey, falls ihr jemanden braucht, die hat noch dreimal die Woche frei, weil bei uns putzt sie dreimal die Woche und dann haben wir gesagt, ja cool, es passt. Es war ja sowieso gut, dass sie dann da war für uns, für die Familie und ja, war auch, ich, ja gut, ich rede jetzt einfach auch drüber, weil das ist so... Ich versuche das jetzt nicht so zurückzuhalten, weil viele sich auch gefragt haben, warum ich off war und alles. Und das halt war mein, ich war in der Türkei. Mhm. Ich habe ja schon mal gesagt, dass mein Vater halt schwer krank ist. Und genau, der ist halt letzte Woche gestorben. Mhm. Am Montag. Und mit dir hatte ich ja schon drüber geredet.
Ja, klar.
Aber ja. Ja, und ja, deswegen war diese Frau halt für uns auch irgendwie so ein Halt, weißt du, weil die halt viele Sachen dort übernommen hat, diese Basics gemacht hat und wir halt dann auch Zeit hatten, uns um unseren Vater zu kümmern und ja, dann halt auch mit der Zeit irgendwann Abschied zu nehmen.
In so einer Zeit ist es natürlich ein großer Luxus, das zu haben, ne? Aber
ja, ja. Aber Digga, das war auch Basti, also ich muss auch ehrlich sagen, Bro, also ich hatte oft in meinem Leben so Momente, wo ich drüber nachgedacht habe, wie das sein wird. Weil also man hat oft so einen Gedanken, dass man sagt, hey krass, was ist, wenn meine Eltern irgendwann sterben? Und es war so weit weg. Es war immer so weit weg, dieser Gedanke. Aber ich habe nur so, wenn ich so dran gedacht habe, wurde mir echt schon schlecht manchmal, weißt du? Und ich habe so Tränen ein bisschen in den Augen gehabt. Aber Digga, als ich das alles jetzt durchlebt habe, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Hm. Es war wirklich, also es hätte nicht schlimmer kommen können, Alter. Weil das war so Freitag, der 13. im August letzten Jahres, weißt du, kam die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hm. Und ja, und mein Vater war da in der Türkei, am nächsten Tag halt hierher geholt und der ist halt hier durch die Hölle gegangen, Alter. Weißt du, dann gleich so Operationen, hier einen Port anlegen, damit diese Chemo starten kann. Die ganze Zeit, du wirst irgendwann selber zum Arzt, Alter. Die ganze Zeit Ultraschall, MRT, CT, Medikamente, welche Chemotherapien gibt's? Auf einmal kennst du dich aus, Alter. Mhm. Vollfirinox, Gambitamin und bla bla, Nebenwirkung, streut das, was passiert? Und dann haben die halt irgendwann, als sie dann gesagt haben, so, hey, wir können nichts mehr tun. Und das war halt Ende des Jahres. Und es war halt immer auch für mich, weißt du, nebenher halt Shows, Auftritte, dann nebenher noch privat so Sachen, die halt einen beschäftigen und alles. Und dann sind wir halt in die Türkei, Alter. Und da habe ich 4 Wochen noch mit meinem Vater gehabt. Und das war für mich, Alter, wo ich mir gedacht habe, weil ich habe hier alles stehen und liegen lassen, bin halt rüber Und ich habe mir echt gedacht, ich so, ey, warum habe ich mir mein Leben lang nicht mehr Zeit genommen dafür? Hm. Weißt du, du tust alles so Revue passieren und letztendlich ist ein Mensch neben dir, der war so stark, Alter, der hat bis zum Schluss, hat der sich nicht einmal beschwert, weißt du, warum ich oder ah, das ist so oder das, also klar.
Ich meine, die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ja eine Diagnose, wo die Ärzte auch schon sehr offen sind, dass
du stirbst.
Man weiß, was dann passiert.
Ne? Genau, man weiß ganz klar, was dann passiert. Du weißt, also es gibt ein paar Leute, bei denen kann man es operieren, aber das Hinterlistige an dieser Krankheit ist, wenn du es merkst, hat schon gestreut. Und ist auch einer der tödlichsten Krebsarten, der aggressivsten. Und immer wieder so ein Wechselbad von Hoffnung, es wird doch besser. Dann haben sie gemeint, die Chemo schlägt an, der Tumor wird kleiner. Dann auf einmal eine Woche später sagen sie, im Ultraschall ist in der Leber mehr geworden und, und. Und den Menschen, den du, Alter, den liebst du so, das ist dein Daddy-Mann, Alter. Weißt du, mein Vater, meine Mutter. Und das war so hart. Und ihn so zu sehen, das hat mir so wehgetan, weißt du. Und ich habe, meine ganze Familie war dann dort. Und dann waren wir, dann, mein Vater wollte unbedingt in die Türkei, Basti. Und dann haben die in Deutschland gesagt, hey, wir können nichts mehr machen. Die Ärztin, und das war halt auch so hart für mich, Alter. Wir sitzen dort, die hat sich gegenüber gehockt in diesem, wie heißt das, im Krankenhaus, im normalen Bett halt. Weißt du, mein Vater liegt dort auf der Station im Bett. Und die sagt, ja, Herr Kosa, wir müssen reden. Und dann hat sie halt, klar, ist Oberärztin. Ja, wir können nichts mehr tun. Die hat dann halt gesagt, so und so, es ist eine Progression und wir können nichts mehr tun. Und dann war ich halt auch so, ja, aber können wir nicht so? Die so, nein, es tut mir leid. Und diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, du kannst nichts tun. Dir bringt gar nichts etwas. Und habe ich auch gemerkt, Alter, es klingt jetzt vielleicht für viele, die das hören, dumm, aber was ist wirklich wichtig im Leben? Und dann bist du dort... Ja, aber nee, also wenn ich es davor gehört habe, habe ich diese Wertschätzung nicht gehabt, von diesem Satz. Was ist wirklich wichtig? Und ich war dann 4 Wochen mit meinem Vater, also die letzten 4 Wochen waren wir halt in der Türkei, es waren gerade mal 3,5, waren wir in der Türkei. Und das Erste, was wir gemacht haben, wo er noch die Kraft hatte, wir sind ins Dorf gegangen. Ich habe meine ganze Familie gesehen nochmal, weißt du? Wir waren an seinem Haus und wir haben dort gegrillt und er war immer wieder müde halt. Und am nächsten Tag waren wir im Dorf meiner Mama und da war halt auch die ganze Family und da hat er richtig gut gegessen und alles. Und dann waren halt die letzten Tage waren wir nur noch zu Hause. Und dann gab's halt so Momente, wo er gesagt hat, hey, können wir ein bisschen in die Sonne rausgehen? Weißt du, und wir mussten dem voll helfen, aber er wollte einfach in der Sonne sitzen. Weißt du, so diese kleinen Dinge, Alter. Und wir waren halt alle da, die ganze Familie. Ich weiß gar nicht, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich dir... Ich könnte jetzt, glaube ich, so Stunden drüber reden, was alles passiert ist, was in mir vorgegangen ist. Aber es hat mich richtig, richtig getroffen. Aber am Ende, es war halt schrecklich auch, als er von uns gegangen ist. War es dann halt auch irgendwie eine Befreiung für ihn, weißt du?
Das bei so einer Krankheit ist es das am Ende und so schlimm das klingt, eine Befreiung für alle, weil das ja ein Leiden ist, was man sieht. Man sieht ja jemanden leiden.
Ja.
Und das will man ja als Angehöriger gar nicht. Und dieses Zerrissensein zwischen zwei Gefühlen, nämlich, dass man auf der einen Seite so viel Zeit wie nur möglich mit dem Menschen verbringen möchte, weil man weiß, dass diese Zeit kostbar ist und dass sie abläuft. Ja. Und auf der anderen Seite, dass man diesen Menschen wünscht, dass er diese Schmerzen nicht mehr hat und dass dieses Leid nicht mehr da ist, diese Belastung. Das sind ja zwei Dinge, die sich komplett gegenüberstehen. Auf der einen Seite wünscht man ihm ein langes Leben und auf der anderen Seite einen schnellen Tod. Das klingt jetzt hart, aber das ist ja so.
Ja, du willst eine Befreiung für ihn, das stimmt. Genau. Das stimmt. Und also
diese beiden Gefühle lassen sich nicht miteinander vereinbaren. Und die sind... Ich habe das ja, jeder Mensch fühlt das individuell, aber ich habe es ja auch erlebt und ich wusste das ja von dir. Und ich konnte natürlich vieles, was du mir erzählt hast, nachvollziehen. Und viele, die jetzt zuhören, die das Gleiche erlebt haben, das ist eine Situation, die man mit nichts vergleichen kann, was man bis zu dem Zeitpunkt gespürt hat. Das ist einfach, dass unsere Eltern vor uns gehen, gehört zum Spiel dazu. Das ist nun mal so und das ist auch richtig so. Andersrum ist es ja noch schlimmer, wenn die Kinder von den Eltern sterben. Das soll einfach nicht sein, das hätte dein Vater auch nicht gewollt. Aber trotzdem kann man jedem nur wünschen, dass es halt nicht diesen Weg nimmt, den es bei deinem Papa oder bei meiner Mama genommen hat, dass man das so mitgeht, weißt du, sondern eher das irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe meine Urgroßmutter ist zum Beispiel, die habe ich nie kennengelernt, aber da gibt's die Geschichte, wie die gestorben ist. Die war topfit, die saß im Wohnzimmer, meine Oma hat ihr noch Kaffee gebracht, also ihre Tochter, war 83 Jahre alt, dann sagte die Urgroßmutter, die ich nicht kannte, bringst du mir noch Zucker? Meine Oma ist in die Küche gegangen, kam wieder mit dem Zucker und sie saß da tot. Das ist zwar auch ein Schock, aber das ist ein Abschied und du hast das Gefühl, niemand hat gelitten und so und diese ganze Krebsscheiße, was du jetzt erzählt hast, allein was du sagtest gerade über Chemotherapie, über Medikamente, du wirst zu so einer Art wandelndem Medizinlexikon, weißt du, du bist ein ganz normaler Mensch. Und nach 4 Wochen kannst du auf einmal die Dosierungen von irgendwelchen Opioiden auswendig, weil du weißt, nee, davon dürfen wir nicht zu viel und hierfür. Und dieses ständige Hoffen und diese Gespräche mit den Ärzten und du bist immer wieder in diesem, was ihr jetzt auch erlebt habt. Der erste Horror natürlich, oder das Schlimmste ist dann, wenn die sagen, wir können nichts mehr machen. Aber auch alles davor, die Untersuchungen davor jedes Mal, ne, wenn es dann heißt, ja, das hat jetzt angeschlagen und wir müssen jetzt gucken, wie dieser Wert sich entwickelt. Denkst du, das ist alles so. Auf der einen Seite sind wir gesegnet in der Medizin, die Menschen helfen kann, weil vor 700 Jahren wärst du mit so einer Krankheit einfach innerhalb von 2 Wochen tot gewesen, weil man hätte ja gar nichts machen können.
Vor 100 Jahren.
Ja. Aber manchmal frage ich mich, was bringt's? Also ich war, natürlich ist es gut, dass Menschen geholfen werden kann, aber das ist schon, das, was du jetzt erlebt hast, so, das ist ein Trauma, das ist einfach schrecklich, das will man nicht erleben.
Ich muss wiederum sagen, als er die Diagnose bekommen hat, hatte mein Vater extreme Schmerzen. Der hatte extreme Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und als dann die Chemo gemacht wurde, danach hatte, also nach einer Woche haben die Schmerzen aufgehört. Und das war halt gut für ihn. Er hatte wirklich bis zum Schluss keine Schmerzen, aber halt extreme Müdigkeit. Irgendwann konnte er nicht mehr sprechen. Aber es war halt krass, Basti. Weißt du, so Momente, Alter, dass dein Vater, weißt du, dein Vater, der dich immer gestreichelt hat, auf einmal auf dich angewiesen ist. Weißt du, so
dreht sich in dem Moment
deine, alles. Ja, dass der deine Hand hält und dass du dir am Ende, wo der sich halt nicht mehr bewegen konnte, Alter, auf einmal nimmt er so seine 2 Finger und tut so an meiner Backe so ziehen, weißt du? Wie wenn du es bei einem Kind machst. Aus dem Nichts. Und die kommen voll, Digga, die kommen halt voll die Tränen, weil du dir denkst so, guck mal, nur diese kleine Geste, aber ja, warum hast du das nicht früher so wahrgenommen? Weißt du, warum hast du diesen Wert nicht erkannt? Ich weiß, hätte, man setzt sich in so eine Lage, aber
ja, aber das ist, also das empfindet, glaube ich, wahrscheinlich sehr viele Menschen empfinden das so in so einer Situation, weil jeder lebt ja sein eigenes Leben ab einem bestimmten Punkt. Ne? Und ne, du kannst ja mit 40 halt nicht mehr bei Mama und Papa wohnen und dich jeden Tag um deine Eltern kümmern. Aber ich habe das auch damals eine Zeit lang so empfunden und habe gedacht, hätte ich mal das anders gemacht, hätte ich mal das anders, wären wir da noch gemeinsam in Urlaub gefahren oder sowas. Ne?
Ja.
Aber irgendwann begreifst du, dass das niemandem was bringt und dass der wirklich wichtige Part ist nicht, ob du das oder das vorher gemacht hast, sondern dass du in dem Moment da warst, als sie dich gebraucht haben und zwar jetzt. So, ne? Das ist das wirklich Wichtige.
Klar, das war genau das, ne? Absolut. Das war auch das, was ich gemerkt habe, weißt du, dass meine Schwestern, wir waren dann alle dort, die ganze Familie war da, meine Cousins sind dann auch irgendwann gekommen, so die letzten Tage, meine Onkels, wir waren alle da als Familie vereint und irgendwie war das auch ein schönes Gefühl, weißt du, dass wir das alles dann diesen Weg gegangen sind. Also ich muss auch sagen, die Türke oder die islamische Tradition der Beerdigung, ich habe die so in der ausführenden, also in der ausführenden Form nicht gekannt. Ich habe es immer nur gehört.
Dass Menschen sofort beerdigt werden dann, ne?
Genau, und wie das abläuft. Und das sind so Filme, Alter. Für mich war das ging so, mein Vater ist um 8.50 Uhr verstorben und um 15 Uhr 15.30 Uhr war er schon im Grab, weißt du? Und das ging ganz schnell, weißt du, Arzt kommt, Krankenwagen kommt, die stellen das fest und dann waren wir alle dort und dann, weißt du, haben wir gebetet und dann ist er, haben wir ihn zur rituellen Waschung gebracht und von dort halt ins Dorf und das kriegst du halt alles mit und im Dorf war halt schon das Grab, dann waren wir in der Moschee, haben gebetet und dann war halt, sind wir halt zum Friedhof und auf einmal sagen sie zu mir, geh runter ins Grab, weißt du, und dann geben sie dir halt, ist nicht so wie hier, dass man das mit einem Sarg macht, sondern du bist halt in ein Tuch gewickelt, Kefen heißt das und dann gibt man dir halt deinen Vater in deinen Arm, Alter. Und dann stand ich da mit meinen zwei Onkels und ich konnte das alles gar nicht realisieren. Erstens, weil es so schnell ging und trotzdem habe ich mir gedacht so, ich bin dabei bei deiner letzten Reise, weißt du, ich war die ganze Zeit bei dir. Ich bin, irgendwie hat mir das auch gut getan, aber so cool, was auch.
Das überfordert einen ja komplett.
Es überfordert, Bruder. Es ist wirklich, Basti, ich hab auch gemerkt, weißt du, so bei mir, ich habe so im Gesicht einfach so, meine Seite ist ein bisschen taub und das ist halt einfach zu viel für die Nerven gewesen. Mhm. Deswegen wollte ich auch unbedingt den Podcast weitermachen. Wir haben ja einen Tag vorher aufgenommen oder auch während der gesamten Zeit, weil viele Leute denken sich so, eigentlich in so einer Zeit zieht man sich zurück. Nein, man muss Kontakt, also für mich auf jeden Fall Kontakte haben, man muss reden, man muss alles rauslassen, weil sonst explodierst du, sonst gehst du kaputt. Und das hat mir auch sehr geholfen, Alter, weißt du, die Podcasts weiterzumachen, mit Freunden zu reden, du warst immer für mich da, wo ich dir halt auch wirklich von ganzem Herzen danke. Als Bro, nee, es ist Basti, guck mal, das Ding ist, viele sagen immer, Bruder, ich bin für dich da, aber oft ist es einfach nur gesagt. Weißt du, und wenn du dann wirklich mit jemandem, viele können, aber man darf es auch nicht, also ich nicht im negativen Sinne meine ich das jetzt. Viele sagen, ich bin für dich da, aber viele können gar nicht für dich da sein, weil sie erstens nicht die richtige Wortwahl haben oder die Kraft haben oder vielleicht auch die Geduld haben, in der Form mit dir dann zu sprechen. Weißt du? Und ja, das hat mir dann auch sehr geholfen. Ja, Bro, jetzt bin ich halt wieder hier. Notwendig. Aber ja, jetzt bin ich wieder hier, back in the hood. Das ist einfach wie ein Traum gewesen, halt alles. Wie ein Traum alles, Basti.
Wie ein Albtraum, ne?
Ja. Wirklich, ja, eine Mischung aus Albtraum, aber auch normaler Traum. Es ist so viel passiert. Es waren wieder Momente, wo ich gesagt habe, ey, ich weiß jetzt, ich war wieder ein bisschen geerdet und habe gemerkt, worauf kommt's wirklich an? Ich habe auch gesehen, Alter, wie glücklich ich war, dass ich hier auch in Deutschland lebe, weißt du, vom medizinischen Aspekt her. Also in der Türkei, wir waren in einer privaten Klinik. Es ist natürlich sehr, sehr hoher Standard inzwischen, aber hier in Deutschland ist schon ein Ticken, also anders für meine Wahrnehmung, weißt du. Vielleicht werden jetzt einige sagen, der macht's runter. Nein, also ist klar, vielleicht Haartransplantation oder Augen-OPs und so, aber in anderen Sachen habe ich mich halt hier in Deutschland besser aufgehoben gefühlt und war einfach dankbar, dass ich hier lebe. Auch die ganze Hektik und so dort, das war mir zu viel, Alter. Aber auf der anderen Seite, meine Family war da, wir saßen alle zusammen, wir haben geredet. Alter, ich habe so Sachen mitbekommen, Basti, Alter. Es waren halt auch so, ich kenne jetzt meine Abstammung, Alter. Guck mal, sorry, ist jetzt echt hart, aber mein Opa... Wir haben halt, weißt du, weil wir jetzt alle erwachsen sind inzwischen und andere Fragen stellen, wie wenn wir Kinder waren und in der Türkei waren. Ja, jetzt halt das Dorf, wo wir leben, in Samsun oder wo meine Eltern herkommen, hat halt kasachische, georgische und armenische Abstammung, sagen viele. Und ja, jetzt kam raus, dass ich wahrscheinlich halb Kasache bin. Und halb Georgier, Alter. Also ich wusste, dass meine Mama Georgierin ist. Das weiß ich ja. Ja, ich weiß auch aus welcher Stadt, aber ich weiß halt auch, dass ich jetzt halb Kasache bin. Also das Land, über das sich sogar Borat lustig gemacht hat.
Welcome to Kasachstan.
Ja. Und ja. Ich sag ja, Bro, es war, weißt du, was halt auch extrem war? Dass wir wiederum oft auch gelacht haben. So als Family.
Das ist gar nicht,
also, das ist gar nicht, es waren extrem. So Extremsituationen, man ist voll traurig, ich bin bei meinem Daddy, ich bin bei ihm am Bett und dann schläft er, dann gehen wir ins Wohnzimmer, alle sind traurig, aber dann erzählt jemand eine Geschichte und auf einmal lacht man. Weißt du, und das Schlimmste, was heißt das Schlimmste? Der einschlägigste Moment, den ich hatte, ist, ich habe meinem Vater eine Uhr geschenkt, okay? Vor ein paar Monaten. Und der hatte die dann in der Türkei, als wir dort angekommen sind, weil er die irgendwann nicht mehr tragen konnte oder auch wollte, weil es mit den Infusionen und allem drum und dran, hat er die in die Vitrine gelegt. Und wir sind von der Beerdigung zurückgekommen, so gesehen alles geschafft, gemacht und dann war es einfach ruhig und dann bin ich ins Wohnzimmer, hab in die Vitrine geschaut und die Uhr lag dort und der Sekundenzeiger hat einfach so weitergetickt. Und das war dann so für mich der Moment so, das Leben geht weiter, Alter. Verstehst du? Das war so für mich so, die Zeit läuft einfach weiter. Die Sachen, die du als wichtig empfindest, ist für die Zeit unwichtig, weil die Zeit geht immer weiter voran. Die Menschheit lebt weiter. Und es war halt für mich auch so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, mein Vater will auch nicht oder wollte auch nie, dass wir trauern. Also uns abfallen lassen, weißt du, so jetzt ist alles kaputt. Sondern er wollte einfach so, hey, macht weiter. Und ja.
Das ist, glaube ich, das, was diese Situation, das habe ich damals oft zu meiner Frau gesagt, auszeichnet. Auf der einen Seite ist seine Eltern sterben sehen und verlieren das Normalste auf der ganzen Welt. Klingt jetzt doof, ja. Aber genau wie Leben geboren wird, geht Leben verloren. So, das ist das Normalste. Das ist der, also es gibt nichts, was natürlicher ist als der Kreislauf, dass Menschen leben und Menschen sterben. Nichts ist mehr vor, nicht nur Menschen, sondern alles Leben. Ne? Ob es jetzt der 3000 Jahre alte Baum ist oder die Spitzmaus, die nur ein Jahr alt wird. Alles lebt und alles stirbt. Das ist einfach in uns drin so, ne? Das ist in unserer DNA drin, das war bei den Urzeitmenschen schon so, das war bei den Neandertalern so, das ist Teil des Spiels. Und trotzdem, obwohl das das fundamentale Grundsystem der Natur ist, dass alles lebt und alles stirbt, ist dieser Moment, wenn das passiert im Umfeld, also dieses, was dir jetzt passiert ist, der individuellste, unerklärlichste Schmerz, den man haben kann. Also du kannst es keinem vermitteln, der das nicht erlebt hat, oder du kannst es auch keinem, du kannst davon berichten, aber du kannst nicht vermitteln, wie sich das anfühlt. Und das fand ich damals das Seltsamste. Das ist, auf der einen Seite ist es so natürlich und auf der anderen Seite ist es das Unnatürlichste. Es fühlt sich völlig falsch an. Also einfach so im Sinne von richtig innerlich, das kannst du nicht vergleichen, aber so, als wenn dein Partner dich betrügt. Das ist falsch. Also es fühlt sich einfach an wie etwas, was gerade richtig in die falsche Richtung läuft. Wie ein Zug, der irgendwie mit 100 Sachen in die falsche Richtung fährt. Und du hängst hinten dran und hältst dich fest, aber du kannst ihn nicht aufhalten. Und so ist dieser Moment dann. Ne? Und jeder, was du jetzt erlebt hast oder was ich jetzt erlebt habe, ist immer individuell. Oder was ihr zu Hause jetzt vielleicht erlebt in eurer Familie. Aber ich finde es super, dass du die Zeit hattest mit ihm, dass er in seiner Heimat gestorben ist. Das ist, glaube ich, auch unglaublich wertvoll.
Ja, das hat ihm so gut getan.
Und dass ihr alle da wart, das war bei uns auch so, ne? Also kleinerer Kreis, weil kleinere Familie, aber meine Mama ist auch im Kreis der Familie gestorben. Und das ist in dieser ganzen Katastrophe wiederum ein großes Glück, dass das so ist. Und es macht auch den Abschied einfacher. Einfacher gibt es nicht, es gibt keinen einfachen Abschied, aber es macht das Zurückblicken darauf einfacher. Ich frage mich nur, diese Kultur bei euch, dass der Verstorbene sofort bestattet wird, ob das in Anführungszeichen gut oder schlecht ist. Also im Sinne von, da ist jemand verstorben und in dem Moment, ne, wenn jemand verstorben ist, dann ist er ja auf einmal weg. Ne? Also der Mensch ist nicht mehr da, nur der Körper. Und man bestattet dann den Körper und dann nimmt man auch davon im gleichen Moment Abschied und vielleicht kann man dann besser die Tür schließen. Und bei uns Ne, hier, Deutschen ist es ja so, es dauert locker anderthalb, zwei Wochen, dann bekommst du irgendwelche Termine, dann ist die Verbrennung oder dann ist die Bestattung dann, ne? Das sind ja alles Sachen. Und dieser Zwischenzeit zwischen dem Tod und der Bestattung ist total fürchterlich, weil du kriegst auf einmal total viele Sachen, die du erledigen musst, du musst irgendwelche Ämter anrufen musst bei irgendwelchen, das ist so unfassbar, da musst du anrufen, sagen, ja, ich muss jetzt leider hier die ADAC-Mitgliedschaft beenden, ja, warum denn, sie haben doch noch Mindestvertragslaufzeit, sagst du, ja, aber die Teilnehmerin ist leider verstorben, oh, das tut uns leid, und das machst du dann so in 50 Anrufen und denkst so jedes Mal, weißt du, so als wäre das so eine Telefonkette in der Grundschule, wenn ein Kind Grippe hat, so, ne? Ja, meine Mutter ist verstorben. Du musst es immer wieder sagen.
Du erzählst es, ja.
Ja, und auf der einen Seite wird es dadurch real, auf der anderen Seite ist es einfach nur ätzend. Und ich finde, dieses sofort Abschied nehmen und bestatten ist vielleicht echt ein guter Weg, so.
Also, ich fasse nochmal ganz kurz einige Punkte auf, die du gerade genannt hast. Der erste Punkt ist, diese schnelle Bestattung ist ja aus religiösen Gründen, dass man sagt, je schneller jemand bestattet wird, desto besser ist es für ihn und seinen Geist. Und deswegen machen wir das auch. Und es war wirklich sehr schnell. Und ich weiß, du bist nicht gläubig, respektiere ich auch. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, Basti, uns als Familie hat halt der Glaube in der Zeit sehr geholfen. Es hat uns sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und also ich habe sehr viel Respekt vor dir, weil du halt keinen Glauben hast, weißt du, und dann trotzdem einen Halt gefunden hast, um dem Ganzen halt entgegentreten zu können, dieses, was du erlebt hast in der Zeit. Weißt du, weil für mich war das halt so, ja, immer wie so ein Dialog, den ich trotzdem noch führen konnte, der mir geholfen hat, weißt, wo ich gesagt habe, hey, das Leben ist sowieso für dich und wir leben ja nicht für diese Welt, sondern für die nächste und so. Deswegen, es hat einem echt viel Kraft gegeben. Mhm. Und so wie du sagst, vielleicht ist es auf der einen Seite auch gut, dass man sich verabschieden kann. Also hier ist es auch, wo du gesagt hast, ja, da liegt halt jemand noch ein paar Tage. Und man kann noch vorbei, man kann vielleicht noch einen Dialog führen, etc. Es hat vielleicht auch seine schönen Seiten.
Ich stelle den...
Bestimmt. Also ich glaube auch. Aber das Schlimmste, was du gerade genannt hast und wo ich halt auch sehr damit zu kämpfen habe, war halt auch diese Bürokratie danach. Also du gehst von einem Amt zum anderen. Auch in der Türkei ist halt auch noch so, weißt du, du gehst, weil ich halt keinen türkischen Pass mehr habe. Und dann musst du andere Dokumente einreichen, du musst zum Gericht gehen, du musst dir Sachen raus. Überall, wo du hingehst, kriegst du noch eine Checkliste mit 20 anderen Punkten. Digga, ich bin durchgedreht dort. Ich bin durchgedreht. Und was halt auch krass ist, ist, dass du es verarbeitest. Weißt du, du hast ja auch diese Zeit, die du es verarbeitest. Und das hatte ich jetzt am Flughafen. Da habe ich jemanden getroffen. Und er hat dann mitbekommen, dass mein Vater verstorben ist. Jemanden, den ich auch kenne. Und er hat nicht mehr aufgehört, mir erklären zu wollen, dass es doch gut ist. Weißt du? Kennst du das? Ja, es ist jetzt besser für ihn. Ja, und jetzt wirst du auch merken, und das ist so. Und er hat, also am Anfang fand ich noch so die ersten 3-4 Sätze, fand ich cool, aber es waren am Ende 50 Sätze. Weißt du, wo ich dann, ich war so, okay, es reicht doch jetzt. Ist okay. Ich weiß es, danke. Ja.
Ja, das ist fürchterlich ätzend. Und deswegen, ja, also deswegen, weißt du noch, was ich zu dir gesagt habe, als du mir das gesagt hast? Ich habe gesagt, ich sage jetzt nicht mein Mitleid, weil ich finde, mein Beileid ist eine der ätzendsten Floskeln der deutschen Sprache. Ich weiß nicht, ob es das in der gleichen Entsprechung gibt im Türkischen, aber ich finde, das ist so mein Beileid. Das ist so wie Gesundheit sagen, wenn jemand genießt hat. Das ist so wie hier, wie geht's denn Ihnen? Das ist so eine einfach ätzende Floskel. Ich gebe dir mein Beileid. Ich finde, wenn ich das erlebe in meinem Umfeld, dass jemand stirbt und ein Freund oder Freundin oder Familie oder so trauert, dann sage ich immer, ja, mein Mitgefühl, meine Hilfe. Also Mitgefühl finde ich ist ein viel schöneres Wort, weil ich versuche zu fühlen, was ihr fühlt. Ich kann es aber nicht. Natürlich für diese Person nicht, weil ich nicht die gleiche Beziehung hatte zu dieser Person. Vielleicht die Person dann gar nicht. Ich kannte deinen Papa jetzt nicht, aber ich habe großes Mitgefühl dafür. Ich finde, Beileid hat was ganz Anbiederndes, Unangenehmes. Man sagt das so, ne? Ich weiß noch, als bei meiner Mutter haben wir uns das verbeten. Also wir haben bewusst reingeschrieben in die Einladung, dass wir das nicht wollen. Und natürlich haben es dann manche trotzdem gesagt. Aber ja, bei ganz vielen deutschen Beerdigungen stellst du dich am Ende dann nochmal auf. Ne? Dann haben wir den Sarg hinabgelassen. Dann laufen alle an den Trauernden vorbei, an der Ehefrau oder an dem Ehemann, ja, oder an den Kindern und sagen, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid.
Ja.
Und du sitzt da und dann bei 200 Leuten hörst du 200 Mal mein Beileid und irgendwann kannst du die Scheiße nicht mehr hören und willst dich einfach nur besaufen und willst es loslassen, so, ne? Ich finde, ja, das ist, aber natürlich jeder, was der Typ, der am Flughafen zu dir gesagt hat oder so, jeder sucht seinen Weg, damit umzugehen.
Absolut.
Ne?
Man muss auch den Leuten sagen, also ich habe es dem jetzt auch nicht übel genommen oder so, in keinster Weise. Oft ist es aber auch eine Hilflosigkeit der Person, die dir gegenübersteht, weil sie nicht weiß, wie sie sich zu verhalten hat.
Genau.
Oft wissen die auch nicht so, soll ich jetzt so, okay, ich sag jetzt ganz oft, dass es mir leid tut, damit er weiß, dass es mir leid tut. Mhm. Also im Türkischen sagt man sagt so, Başın sağ olsun, also von der Übersetzung her ist es wie so, also wenn die Bedeutung ist so irgendwie so, deine Wunde soll schließen. Verstehst du? Mhm. Möge deine Wunde verheilen, also möge, Başın heißt eigentlich dein Kopf und Sağolsun, weißt du, das ist so auf die, also ich habe in ein paar Interpretationen halt gelesen, das heißt, möge deine Wunde schließen und man sagt auch Allah Rahmet eylesin, also möge Allah ihm vergeben und ihm halt so ein schönes Geleit oder möge er im Himmel ruhen. Ja, Mekane Genetos, möge sein neues Zuhause der Himmel sein.
Das ist eigentlich eine schöne Formulierung. Finde ich auf jeden Fall besser, ja, als deutsches, mein Beileid.
Ich denke halt, was ich glaube, oft ist, so wie du sagst, ist kulturell, religiös bedingt, wie gewisse Formulierungen oder auch Umgänge sind, aber ja, irgendwie muss ich auch allen Menschen danken, die wirklich auch da waren in der Zeit und auch, du weißt ja, also ich glaube die meisten, was heißt die meisten, alle, die dir halt dann gegenüberstehen, sind in dem Moment halt ratlos. Und so wie du sagst, so wie du einem Menschen nicht erklären kannst, wie es ist zu fliegen, so kannst du halt auch, also selbst zu fliegen, weißt du, die Vögel und du bist einfach in der Luft, so ist es halt auch, jemanden erklären zu wollen, wie es ist, wenn man ein Kind bekommt, weißt du? So ja, zum Beispiel meine Freude, die ich hatte, als ich Kids bekommen habe. Aber genauso kann ich jemandem nicht erklären, was für ein Schmerz es ist, jemanden zu verlieren, den du über alles liebst. Weil mein Vater war halt für mich nicht nur ein Vater, sondern er war wirklich der lustigste Typ, den ich kennengelernt habe in meinem Leben. Und er war halt einfach ein Freund. Mein Vater war so lieb, Alter. Es war einfach ein cooler Typ. Und ich bin glücklich, dass ich so einen Vater haben durfte. Wirklich.
Das ist einfach sehr schön, wenn man das sagen kann. Das kann ich auch immer meiner Mutter sagen und ich glaube, dass Menschen sterben ja nicht, sie leben ja weiter in dem, was wir sagen und was wir denken. Ne? Also es gibt ja diesen alten, du bist erst tot, diesen alten Spruch, du bist erst tot, wenn niemand mehr an dich denkt.
Ja.
Und das allein dadurch, dass dein Vater Kinder hat, dich hat, Enkelkinder hat, existiert er ja weiter. Ne? Und das hat mich zum Beispiel auch getröstet damals, ne? Zu wissen, dass meine Mutter ja auch in ihren Kindern weiterlebt. So. Und das ist nicht das Gleiche, wie dass jemand noch da ist, aber es hilft einem ein bisschen. Wobei man
absolut,
für all das, was du jetzt erlebt hast, gibt es keine direkte Hilfe. Ne? Und ich glaube, es ist gut, dass ich finde es cool, dass du hier drüber gesprochen hast. Ich denke, dass viele, die uns zuhören, sich damit verbinden können, weil sie solche Erlebnisse hatten oder man dann vielleicht auch bevorsteht. Aber das Beste ist, wenn man so darauf zurückblicken kann wie du. Und sagen kann, ich bin froh, dass ich diesen Vater gehabt habe. Das ist schön. Wenn es anders wäre, das wäre schlimm.
Einen Punkt will ich noch sagen, und das haben wir schon oft angesprochen, und du warst auch bei einer TV-Show, die halt dafür geworben hat, Leute, geht zur Vorsorge. Mit euren Eltern, geht selbst auch hin. Ich will jetzt keine Panik machen, ja, aber es ist gut, wenn man hin und wieder mal guckt, was kommt wie, wann, wie oft vor und in welchem Alter sollte man mal zur Vorsorge gehen und gucken lassen. Einfach checken lassen. Seid euch dann nicht zu cool oder irgendwas, sondern wirklich, also ja, man kann da sehr viel machen, wenn man etwas früh genug weiß,
ja,
sage ich jetzt mal.
Ja. Das finde ich ein wichtiges Fazit, weil genau so ist es. Also viele der Generation unserer Eltern sagen, sind stolz drauf, 30 Jahre nicht beim Arzt gewesen zu sein. Ja. Und das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Man sollte nicht zwangsweise bei jedem Furz zum Arzt gehen, aber man sollte gehen, sobald man das Gefühl hat, es stimmt was nicht. Und damit hilft ja auch Menschen in eurem Umfeld, ne? Also die sich nicht trauen. Weil ich wünschte, bei mir wären wir früher gegangen und ich wünschte, wir hätten noch was drehen können und wir konnten es nicht mehr. Aber das ist dann halt so. Und bereuen sollte man trotzdem nichts. Also genauso wie du habe ich die Empfindung, das ist das Wichtige, dass man das Gefühl hat, man hat alles getan, was man tun konnte.
Absolut. Und wir haben die Zeit genossen. Das war für uns halt auch das Wichtigste. Ab dem Tag, wo wir wussten, dass es so ist, haben wir auch nicht geschauspielert und auch nicht so dieses übertriebene, ja, hi, Papa, weißt du, sondern es war halt wie immer. Und wir haben gesagt, lasst uns diese Momente genießen. Tut sie wertschätzen. Noch viel mehr wertschätzen, das haben wir innerlich gemacht. Und ja, deswegen kann ich auch irgendwie, wie gesagt, auch von Glück reden, dass ich diese Momente noch hatte, weil manchmal hat man auch nicht mal die Zeit, sich zu verabschieden. Und das glaube ich auch schrecklich. Und ja, das hatten wir, Gott sei Dank. Ja, das ist jetzt ein sehr trauriges Ende vielleicht für unsere Podcast-Folge, aber ja, was soll ich sagen, Bro? Ich bin einfach dankbar und auch, ich will mich nochmal bei dir bedanken, einfach, dass du in der Zeit für mich da warst. Und da merkt man einfach, wie wichtig es auch ist, Menschen um sich herum zu haben. Freunde, Bekannte, Verwandte und auch wenn man diese Menschen nicht hat, dass es halt einfach Orte gibt oder Institutionen gibt oder Ärzte gibt, an die man sich wenden kann, um einfach zu reden. Und ja, was glaube ich, was ich auch jedem empfehlen kann, was einem auch gut tut. Das ist auch sehr wichtig.
Das glaube ich auch. Yeah. Und ja, ich glaube, wir beenden die Folge damit. Und ja, danken euch für euer Ohr, ne, und dass ihr uns folgt. Und das mir hat damals der Podcast Kraft gegeben. Dir gibt der Podcast jetzt Kraft. Es ist irgendwie schön, wenn man das über irgendwas sagen kann, was man macht.
Absolut, absolut. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns nächste Woche in aller Frische mit Energie des Duracell-Hasen. Passt auf euch auf, ihr Lieben, ja?
Passt auf euch auf.
Peace.
Ciao.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.